Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 195. Von seiner eigenen Begierde gereizt und verlockt. Heute hören wir eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Im ersten Kapitel ab Vers 12, da schreibt er: Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wow, wieder mal so ein Text, der ganz viel beinhaltet. Oh, da könnten wir viel reden. Machen wir aber nicht, sondern wir kommen mal gleich aufs Wesentliche, was dieser Text eigentlich sagt. Offensichtlich geht es um Sünde. Ein Wort, das nicht so beliebt ist. Und dann scheint es auch um Begierde zu gehen. Och ja, das kann man sich schon vorstellen, ne? Begierde führt zur Sünde, klar, und so, und das kann auch schon ziemlich tödlich enden. Das in einer ganz banalen Art und Weise äußerlich ist das leicht verstehbar, aber es geht hier um den inneren Vorgang. Und bei Begierde denken wir natürlich erst einmal an das, was wir begehren, sprich, was wir haben wollen. Und interessant an der Geschichte ist, dass wir sehr gerne das weglassen, was auch zur Begierde gehört. Nämlich das, was wir nicht haben wollen. Wir gieren danach, dass die Folgen unseres Tuns uns nicht erreichen. Und wir gieren danach, dass alles das, was wir nicht mögen, was uns nicht gefällt, bitteschön verschwinden soll. Auch das ist eine Begierde. Und dass es eine Begierde ist, kann man am leichtesten erkennen daran, wie wir darauf reagieren. Nämlich ziemlich wütend. Wir sind wütend, wenn wir das nicht bekommen, was wir haben wollen. Und wir sind wütend, wenn wir das bekommen, was wir nicht haben wollen, wenn uns das zugemutet wird. Und beides hat mit Begierde zu tun. Und wenn man das mal übersetzt, heißt das, es ist etwas, was ich für mich will. Ich will für mich das, was ich haben möchte. Und ich will für mich auch das nicht, was mir total zuwider ist, was schmerzhaft ist, was traurig ist, was verletzend ist, was demütigend ist, was auch immer. Oder anstrengend. Also heißt das, alles, was ich für mich will. Und das, so simpel es sich anhört und so komisch es vielleicht in den Ohren vieler klingt, das ist Sünde. Das, was ich für mich will. Wieso denn das? Das ist doch das Natürlichste von der Welt. Ja, das ist es ja. Gehört ja zu der Welt. Das ist wirklich für diese Welt sehr natürlich. Aber das Besondere ist, wenn ich etwas für mich will, ist es doch klar, dass in den Situationen, in denen ich vor der Wahl stehe, für andere oder für mich, ich logischerweise dann für mich entscheide. Weil ich bin mir doch näher als der andere. Und jetzt sollten wir uns mal in die Lage dessen versetzen, der auf der anderen Seite steht. Überlegen Sie mal. Sie begegnen einem Menschen, der mit Ihnen zu tun hat. Er wird auf Sie aufmerksam. Er schaut Sie an. Er spricht mit Ihnen, unterhält sich mit Ihnen. Und Sie merken ganz genau, sein ganzes Interesse ist darauf gerichtet, dass er etwas mit Ihnen will. Von Ihnen, mit Ihnen, für sich. Sein Interesse besteht in dem, dass er seine Begierde, egal welcher Art, ob Sie nun gute Beziehungen haben, ob Sie viel Geld haben, ob Sie besonders gut aussehen, völlig egal, aber seine Begierde richtet sich auf Sie. Oder umgekehrt, er hat Ihnen geschadet durch seine jeweilige Selbstbezogenheit und Sie möchten mit ihm da mal abrechnen und das mal klären, dass er das nicht mehr weitermacht. Und seine Begierde besteht darin, dass er mit Ihnen als lästiges Subjekt nichts zu tun haben will und dass er auch vielleicht die Macht hat, Sie dann einfach schlichtweg zum Verschwinden zu bringen. Zwei Formen der Begierde, denen Sie begegnen. Aber für sich selbst ist es doch klar, ist diese Begierde doch berechtigt, aber die Begierde der anderen ist doch nicht berechtigt. Naja, wir wissen natürlich, dass Begierde, insbesondere wenn sie uns eigentlich benutzen will oder uns missbrauchen will oder uns einfach nur für irgendwelche Zwecke einsetzen will, natürlich unangenehm ist. Und weil es unangenehm ist, muss man sie natürlich verkleiden. Man muss so tun, als ob man sich für den anderen interessiert und ob der einem wirklich als Mensch, als ganz als Mensch wichtig ist. Klar, also man muss auch noch eine Lüge drumherum legen, damit man überhaupt zum Ziel kommt. Und damit haben wir alles, was Sünde heißt, auf den Punkt gebracht. Und Tod ist auch ganz einfach. Das einzige Leben, das als Leben übrig bleibt, ist das, was wahre Liebe heißt. Und wenn Menschen lieben, wenn sie sich wirklich für andere interessieren, und zwar nicht für sich interessieren, sondern um ihretwillen interessieren, wenn sie für andere da zu sein gewillt sind, wenn sie ein Bedürfnis haben, für andere etwas zu tun, nur nicht um jetzt sich wieder in Szene zu setzen, sondern meinetwegen auch ganz still und ohne, dass man es merkt, aber für andere etwas zu tun. Das ist Leben. Das ist nämlich das eigentliche Leben. Und das ist das Leben, das letztendlich Ewigkeitswert hat. Und dieses Leben wird von dem, was man Sünde nennt, nämlich absolut alles nur haben wollen für sich oder nicht haben wollen für sich, wird dadurch ausgelöscht, letztendlich eliminiert, zum Verschwinden gebracht. Und das ist Tod, das ist ein geistiger Tod. Ja, und jetzt geht's um die Versuchung. Wie machen wir das denn, wenn wir erleben, dass uns etwas, was uns gar nicht so gut tut und anderen auch nicht, unsere Begierde reizt, also sprich uns in Versuchung führt? Oder wenn wir etwas von uns weisen wollen, wenn es sein muss mit subtiler oder massiver Gewalt, was wir überhaupt nicht wollen, was ja auch unsere Begierde für uns ist. Was ja auch eine Versuchung ist, dass wir eventuell ja mit einem kleinen Betrug oder einem kleinen Mord oder was auch immer so an Kleinigkeiten getan werden kann, verhindern kann, dass etwas mir passiert und mir begegnet. Wenn ich also einfach durch Lüge oder andere massivere Methoden vermeintliches Unbill von mir weghalten kann. Alles das führt uns doch in Versuchung, oder? Das sind die Kleinigkeiten, die ein ganzes Leben mit sich bringt, dass wir ständig im Umgang mit anderen in Versuchung geführt werden, die Wege zu gehen, die uns zu nutzen scheinen. Natürlich nicht langfristig, aber kurzfristig. Und dann haben wir ja was davon, dann kriegen wir ja was oder wir können was vermeiden. Permanent sind wir am Tricksen und am Lügen und wir leben in unseren Strategien, um mit dem umzugehen, was uns so angeboten wird oder was uns bedroht. Tja, und wenn wir dann die Konsequenzen tragen müssen, weil es eben nicht geklappt hat, dann sind wir sauer. Und dann stellt sich die Frage, wer ist denn daran schuld? Das muss doch jemand sein. Natürlich nicht ich, klar. Ich bin ja nicht dran schuld. Denn ich habe ja nur das gemacht, wozu es mich getrieben hat, was mich bewegt hat, was in mir wichtig war. Ist doch klar, wenn ich Angst davor habe, dass etwas mich belastet, dass ich mich da versuche rauszuwinden. Ist doch klar, wenn ich einen Menschen begehrenswert finde, dass ich ihn versuche, um den Finger zu wickeln. Das ist doch klar, oder? Das kann man doch gar nicht anders. Man ist doch auch nur ein Mensch. Also wer ist dran schuld? Natürlich der, der mich geschaffen hat zum Beispiel. Das ist doch eine Variante, kann man doch machen. Er hat mich so gemacht. Ich habe mich ja selbst nicht gemacht, ne? Also ist es klar, dass jemand anderes dran schuld ist. Unentwegt sind andere dran schuld. Man könnte sagen, ein Zebra, das einem Löwen entkommt, ist vom Löwen aus betrachtet auch dran schuld, dass es schneller ist als der Löwe. Vom Löwen aus betrachtet. Und insofern sind alle, die sich von mir nicht betrügen oder benutzen lassen, die sind dran schuld. Das sind scheiß Menschen, die ich eben nicht für mich einsetzen kann. Sagt man nicht so laut, aber irgendwie spürt man das in diesem Ärger, den man dann da hat. Und all diejenigen, die mir das Leben schwer machen, oder auch die Umstände, die mir das Leben schwer machen, wenn es keine Menschen sind, die sind doch alle dran schuld. Also heißt das, alle sind schuld und Gott ist schuld, das Schicksal ist schuld, wer auch immer. Ich nie. Das ist die Art und Weise, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und das ist doch dann ganz klar, was dann passiert. Das heißt nämlich, dass wir nicht bereit sind zu lernen. Wir sind dann nicht mehr bereit, in irgendeiner Form ein Bedürfnis überhaupt zu entwickeln, in sich etwas anderes zu entwickeln als diese letztendlich maßlos werdende Selbstsucht. Aber sie ist so normal. Alle sind doch so. Dann kann ich doch auch so sein. Ja, okay, wenn alle so sind, dann müssen halt alle, einschließlich ich, die Konsequenzen tragen. So ist das nun mal in diesem Leben. Und aus diesem Leben kommen wir nicht raus, denn dieses Leben ist von Gott geschaffen und er hat dafür gesorgt, dass absolut alles, was wir tun und was Sünde genannt wird, seine Konsequenzen haben wird. Egal, was wir davon halten, egal, ob wir sagen, nein, ich bin nicht dran schuld, egal, ob wir behaupten, ja, Gott oder das Schicksal oder diese blöde Frau oder wer auch immer hat mich in Versuchung geführt, hilft alles nichts. Wir sind verantwortlich. Zumindest sind wir verantwortlich dafür, dass wir zugestehen, wie wir sind. Und dass wir aufgrund dessen, weil wir uns das ganz ernsthaft zugestehen, ein Bedürfnis danach entwickeln, uns zu ändern. Auch wenn wir es nicht schaffen. Das Bedürfnis ist das Entscheidende. Denn dann gibt es jemanden, der uns wirklich zu helfen bereit ist. Und der es kann. Der in der Lage ist, uns zu ändern. Wir können es mit Sicherheit nicht. Aber er kann den Funken, die Grundlage unserer innersten Veränderung in uns legen. Und das heißt dann in christlicher Sprache Vergebung. Ich ziehe das Wort Heilung vor, heil werden. Wirklich von ganz innen heraus heil werden und wieder lebendig werden. Und dann haben wir das, was Tod heißt und was aus der Sünde geboren wird, tatsächlich überwunden. Das ist grammatikalisch natürlich ein bisschen falsch, denn nicht wir haben es überwunden, sondern er hat es dann in uns überwunden. Also, mein Vorschlag, lassen Sie sich drauf ein, damit er auch in Ihnen alles das, was zum Tode führt, überwinden hilft.